Heute zu Gast bei Behind the Sea Boris Gussen. Boris ist CFO der Swiss Marketplace Group und ich habe ihn einmal dort in der Schweiz besucht, um herauszufinden, was macht eigentlich die Swiss Marketplace Group? Die vereinigt nämlich Online-Marktplätze unter einem Hut. Und was das genau bedeutet und wie das dann genau aufgebaut ist, darüber haben wir uns unterhalten. Darüber hinaus ging es natürlich wieder mal um seine Challenges als CFO dort und auch die Challenges der Firma. Eine Sache, die ja besonders hängen geblieben ist, war das Zitat: Das war mir nicht in die Wiege gelegt. C-Level ist einem also nicht in die Wiege gelegt. Das gibt einiges, was man sich persönlich und natürlich auch fachlich entwickeln muss. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass sich in die Perspektive des Gegenüber reinzuversetzen ein wirklicher persönlicher und fachlicher Skill ist, den man üben, trainieren und lernen sollte. Und alles das und noch viel mehr gibt es gleich im Podcast. Also hört unbedingt die Episode wieder bis zum Ende durch. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr uns natürlich Feedback da lasst. Jetzt geht's los mit Boris Gussen, dem CFO der Swiss Marketplace Group. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Boris, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, Franz.
Danke, dass ich zu Gast sein darf bei euch heute hier im Züricher Büro. Wir sind gerade schon ein bisschen rumgelaufen. Erinnert mich sehr an Tech-Companies, wo ich ja selber auch mal gearbeitet habe. Wirklich schön, tolle, nette Leute, sehr international. Mhm. Stell dich doch einmal kurz vor und sag uns, was du heute machst.
Also, ich heiße Boris Gussen, ich bin 55 Jahre alt, bin Deutscher, wohne seit knapp 15 Jahren in der Schweiz und ich bin aktuell Chief Financial Officer von der Swiss Marketplace Group.
Sehr cool, danke dir. Ist für mich natürlich ein sehr, sehr cooles Unternehmen, weil es vereint zwei Sachen. Ich interessiere mich ja immer für die Unternehmen, die einerseits so ein bisschen unterm Radar sind, also die man nicht kennt, weil sie nicht so sehr in den Medien sind und eher so im Hintergrund operieren, vielleicht auch Infrastruktur zur Verfügung stellen oder eben die Sachen, die man so für selbstverständlich nimmt und Tech-Companies und dass man sozusagen online wirklich alles mittlerweile kaufen kann. Ich habe, glaube ich, letztens sogar gelesen, man kann ja auch einen Elefanten irgendwo online kaufen.
Ganz bestimmt, ja. Irgendwo, ja.
Das bringt ihr ja zusammen.
Ja.
Magst du kurz uns mal erklären, was die Swiss Marketplace Group macht und wie ihr so aufgebaut seid?
Gerne. Also das ist ja ein relativ junges Unternehmen, deswegen muss die nicht jeder kennen. Mhm. Wir sind 3 Jahre alt und wir sind ein Zusammenschluss verschiedener Marktplätze, die es vorher schon in der Schweiz gab. Also die Marken und Marktplätze, die wir betreiben, sind teilweise schon über 20 Jahre alt. Ja. Mhm. Swiss heißt, wir agieren in der Schweiz, nicht unbedingt was unsere Mitarbeiter und Standorte angeht, aber wir bearbeiten den Schweizer Markt und wir betreiben Marktplätze für die Schweiz und in der Schweiz. Und wir unterteilen das immer in 4 Verticals, wie wir die nennen, oder 4 Bereiche. Ein Bereich ist Real Estate, das sind Immobilienmarktplätze, so wie ihr die alle kennt, wenn ihr nach neuen Immobilien schaut. Davon haben wir eine Reihe von Marktplätzen in der Schweiz, die auch geografisch sich ergänzen, die unterschiedliche Lifestyles und so weiter zeigen. Mhm. Da gibt es noch mehr Adjacent Business drum, können wir später noch drüber reden.
Sehr gerne, ja.
Also nicht nur die Marktplätze, ein richtiges Ökosystem. Dann haben wir die zweite Gruppe, das sind ist der Automotive-Marktplatz.
Ja.
Die Marke, die kennt jeder Autoscout, aber Autoscout Schweiz ist das. Das ist unabhängig vom deutschen Autoscout. Der dritte Marktplatz heißt General Marketplace. Der beinhaltet verschiedene Plattformen. Ricardo, das ist eine transaktionale Plattform, auf der ich tatsächlich Dinge des täglichen Bedarfs kaufen und verkaufen kann als Privatkunde. Mhm. Man kennt das auch von eBay. Und dann gibt es noch so Generalisten-Marktplätze, die keine Transaktion ermöglichen, in der du einfach ein Inserat listest.
Okay.
Das deutsche Pendant wäre zum Beispiel Kleinanzeigen dazu. Dafür haben wir auch noch zwei, die in dieses Cluster, in dieses Vertical hineingehören. Also das ist das dritte Vertical General Marketplaces. Und das vierte, das heißt Finance und Insurance, da haben wir so eine Comparison Engine, wie wir das nennen, also ein Vergleichsdienst. Du kannst ja da zum Beispiel einen günstigen Kredit oder eine gute Automobilversicherung oder Hausratversicherung heraussuchen.
Ah, okay. Mhm. Ja, dann seid ihr ja fast schon so, wie ich gesagt habe, man kann fast alles kaufen. Der Elefant wäre dann wahrscheinlich bei General Marketplace.
Ja, also es gibt Restriktionen zu lebenden Tieren.
Ja, gut.
Aber in der Tat, du findest ziemlich viel da. Also das große Thema ist natürlich in dem General Marketplace ist das Thema Circular Economy. Ne?
Mhm.
Das ist natürlich etwas, mit dem wir auch ganz bewusst versuchen, attraktiv zu sein. Es ist vor allem Secondhand. Das sind Privatkunden, die verkaufen und verkaufen und damit tun wir natürlich auch was für die Umwelt.
Cool, ja. Stichwort Re-Commerce, da hatten wir ja auch mal
Re-Commerce,
genau, eine Episode mit Rebuy, wer da nochmal reinhören möchte.
Mhm.
Jetzt könnte man oder sich vielleicht auch fragen, warum ist denn die Autoscout Schweiz dann bei euch und nicht in der Autoscout? Ist das Regulatorik oder lokale Sachen?
Nee, damals war, glaube ich, die Eigentümerin der Scout-Gruppe in der Schweiz, bei der ich übrigens vorher schon angestellt war, vor dem Zusammenschluss in die Swiss Marketplace Group. Das war die Deutsche Telekom.
Mhm.
Und die hat sich dann irgendwann von diesem Schweizer Bereich getrennt und hat ihn komplett verkauft. Dann gab es so eine Lizenz, so eine ewige Lizenz ist dann eben in diesem Deal dann rübergegangen. Und wir betreiben jetzt diese Marken und Plattformen. Die sind aber technologisch sind sie auseinandergedriftet. Wir machen unsere eigenen Entwicklungen.
Okay.
Wir sind aber, was den Markenauftritt müssen wir uns an die deutschen Scout-Gesellschaften anlehnen.
Ja.
Das Brandbook, wie sich das nennt, das ist dann gleich für beide Plattformen.
Okay, verstanden.
Genau.
So, was kannst du so über die Größenordnung sagen? Wie viele Leute seid ihr gerade? Und
ja, wir sind ungefähr 800 Leute, ein paar mehr aktuell. Mhm. Davon haben wir 60% beschäftigen wir in der Schweiz an drei Standorten. Wir sind in Zürich, in Zug und in Freiburg in der Schweiz aktiv, haben gerade in Freiburg einen neuen Standort eröffnet, sehr schön. Und hättest auch dahin kommen können, wenn du gewollt hättest.
Ja.
Und dann haben wir im Ausland haben wir verschiedene Standorte, in denen wir vor allem technologische Entwicklung machen. Die sind in Frankreich, in Deutschland, in Serbien, aber auch in Indien und Vietnam.
Ah, wow, also doch dann auch international, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, man hört es auch, Leute kommen von überall,
sprechen Englisch. Ja, wir haben Mitarbeiter aus 60 Nationen und sind auch sehr froh.
Okay.
Und ich glaube, das ist was man in diesem Tech-Environment häufig antrifft, dass man junge, motivierte, spannende Leute um sich herum hat. Das ist super.
Freut mich sehr. Würdest du sagen, ihr seid schon eine Tech-Company oder ist es noch Professional Services? Ist es eine Mischung oder?
Ja, wir sind Marktplatzbetreiber und gerade in den Bereichen Real Estate und Automotive haben wir auch eine Branchennähe. Also wir, das sind ja unsere Kunden, unsere zahlenden Kunden sind bei Real Estate und Automotive Garagisten, Automobilhändler, Makler, Verwalter und mit denen müssen wir natürlich eine Nähe aufbauen. Also wir müssen deren Industry verstehen wollen da natürlich mit ihnen auch partnern und gut zusammenarbeiten. Mhm. Und deswegen sind wir kein Pure Player, der irgendeine Plattform abstrakt entwickelt, sondern wir erbringen Services für unsere zahlenden Kunden und wir verstehen auch was von dieser Industry. Und wir haben eine Salesforce, die mit den Leuten auch regelmäßig zusammenkommt und insofern würde ich uns nicht als Digital Pure Player bezeichnen, sondern als Marktplatzbetreiber mit Nähe zu unseren Kunden.
Ja.
Sowohl auf der Käuferseite oder Abnehmerseite, als auch auf der Seite derjenigen, die Objekte einstellen.
Ja, total. Also mega spannender Bereich, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, bin da zwar ein bisschen so aus eigenem Antrieb voreingenommen, aber ich glaube, Kaufverhalten ist schon was sehr Interessantes, was sich sehr, sehr ändert. Mhm. Es gibt mittlerweile Leute, die kaufen sich, glaube ich, auch Autos online, ohne sie Probe gefahren zu sein. Ja. Ne, und solche Sachen. Also,
das kommt alles, ja.
Das hätte man vor einigen Jahren ja nie, nie gedacht. Und auch Immobilien finde ich spannend. Immobilie guckt man sich ja auch viel online an, viel Dokumente. Mhm. Dann verbringt man vielleicht so gefühlt 10 Minuten in so einer Immobilie und dann muss man fast eine Kaufentscheidung über 6-7-stellige Beträge treffen. Ist auch verrückt das eigentlich.
Ja, absolut. Als ich jung war, zu meiner Zeit, da haben wir samstags morgens oder freitags abends Zeitungen gekauft und ab 7 Uhr haben wir die Vermieter terrorisiert und du hattest immer eine Blackbox. Du wusstest ja nicht, wo du hingehst, wie sieht das da aus und da hat sich natürlich schon einiges verändert. Also die Kunden wissen sehr genau, wenn sie dann kommen, wo ist das? Sie haben Bilder gesehen und teilweise haben sie virtuelle Rundgänge gemacht.
Stimmt.
Insofern sind sie recht gut informiert und dann können die Leute natürlich bessere Kauf- und Mietentscheidungen treffen, wenn wir von Immobilien reden, als wenn da blind alles erfolgt.
Genau. Total. Ja, wir schauen uns natürlich gleich mal an, wie du da eigentlich hingekommen bist. So ein bisschen Indiz haben wir beide schon gegeben über Scout 24, Autoscout. Mhm. Erstmal noch zu deiner Rolle. Was genau beinhaltet denn die CFO-Funktion alles bei dir? Also was sind da für Bereiche mit inklusiert?
Du, das sind einerseits die klassischen Finanzdisziplinen. Also wir haben Accounting, das ist natürlich ein großes Thema. Wir betreiben eine Reihe von Gesellschaften, haben Berichten unter IFRS, da haben wir schon eine ganze Menge Themen bei uns. Dann das Controlling-Team, wir nennen es FP&A für Financial Planning and Analysis, das ist die zweite große Finanzgruppe. Und das dritte Team, das heißt Group Finance, die beschäftigen sich unter anderem auch mit M&A, recht kleines Team. Das sind erstmal drei Finanzteams und dann haben wir, ist noch bei mir angesiedelt, der Bereich IT Operations und Facility Management, genau.
Ah, okay, spannend, okay. Dann hast du wahrscheinlich auch noch einige Teams unter dir. Wie viele Leute sind ungefähr bei dir so in Größenordnung?
Knapp 70 Leute sind es, ja.
Ah, okay, wow, nicht schlecht. Genau. Was sind denn in deiner Rolle so, wenn du jetzt so über die Challenges nachdenkst, so ein, zwei Challenges, vielleicht wir veröffentlichen jetzt gerade so Anfang 2025, vielleicht auch auf 2025 blickend.
Okay, so, ja, also wir reden den ganzen Tag über Challenges, also das ergibt sich natürlich einfach aus der Tatsache, dass wir ein ganz junges Unternehmen sind, müssen wir natürlich viele Dinge noch aufbauen, also Beispiel Accounting, also wir haben eine IFRS-Umstellung, wir haben das ist der internationale Rechnungslegungsstandard. Wir waren vorher auf dem Schweizer Rechnungslegungsstandard und haben dort eine Transition gemacht. Die ist jetzt hoffentlich dann bald so gut wie abgeschlossen. Da haben wir natürlich viel, viel gemacht und viel machen müssen. Wir haben aber auch eine Reihe von Optimierungen gemacht, zum Beispiel im Bereich Billing. Wir haben eine Billing-Engine implementiert, sind dabei, das noch zu tun im Bereich Accounting. Sehr viele Prozessverbesserungen, Kontrollsysteme eingeführt, auch neue Software, also ein neues ERP-System, Konsolidierung, all diese Dinge. Also da haben wir in den letzten Jahren viel, viel gemacht und im kommenden Jahr wird sicherlich das Thema Treasury bei uns zum Beispiel im Vordergrund stehen bei Accounting. Das sind, also wir haben immer noch Aufbauarbeit zu leisten.
Total. Und,
bei FP&A, also Controlling, haben wir sehr viel investiert in die Digitalisierung von Prozessen, in Self-Service-Tools, auch die Automatisierung von Planungsprozessen und haben da auch eine Reihe von anspruchsvollen technischen Lösungen geschaffen. Und also wir haben im Bereich Group Finance haben wir zwei Akquisitionen begleiten dürfen. Wir machen Integrationen jetzt auch. Wir versuchen natürlich immer die Anzahl der Gesellschaften klein zu halten und auch die Anzahl der unabhängigen Buchhaltungen immer klein zu halten, um eben Scale und Synergies zu realisieren. Und im Bereich IT ist es beispielsweise das Go-to-Cloud-Thema, was uns beschäftigt. Wir kommen aus einer Umgebung, die proprietär war, in Teilen wenigstens, und für uns ist es natürlich wichtig, auch unter Security- und Effizienzgesichtspunkten unsere Plattformen und Anwendungen in die Cloud zu bringen.
Ja, also das ist auf jeden Fall eine Menge, bist du gehörst zu denen, die sehr viel direkt aus dem Stegreif aufzählen konnten, aber ist klar, ne, 3 Jahre, viel Zusammenschlüsse, das ist natürlich auch, da gibt es viele Situationen, wo es auch mal knarzt sozusagen in der Organe, wenn man Sachen zusammenbringt etc. Ja, also mega spannend. Ich glaube, man hat so ein bisschen jetzt einen Überblick gekriegt, was ihr macht, was du machst und was auch so die Challenges sind. Jetzt schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Also wie hat das alles angefangen? Erzähl uns gerne mal so die Story und fang auch da an, sodass man alles nachvollziehen kann, wie sich das ergeben hat, dass du da nochmal CFO geworden bist.
Ja, du, wie immer, die Wahrheit ist doch, es sind auch eine Menge Zufälle dabei. Ich weiß nicht, wie du das siehst. aber ich glaube, wichtig ist, ich von zu Hause aus komme ich aus einem Umfeld, was ja unternehmerisch geprägt war. Und das Thema berufliche Leistung und Leistungsbereitschaft ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Und ich bin deswegen auch immer, ja, ich habe immer die Bereitschaft gehabt, mich wegzubewegen von zu Hause, umzuziehen und eine berufliche Veränderung auch in Kauf zu nehmen. Das ist vielleicht was, was ich mehrfach gemacht habe und ich habe es nie bereut, ehrlich gesagt.
Okay, ja.
Also berufliche Veränderungen, auch mal ein Risiko eingehen, irgendwo anders hinzuziehen, teilweise dann auch mit Implikationen für die Familie. Das sind Entscheidungen, die du für dich in deinem Leben treffen musst. Aber ich habe BWL studiert und bin relativ schnell in den Bereich Finanzen hineingekommen und habe auch schnell erkannt, dass nicht jedes Unternehmen gleich gut ist und habe natürlich auch so meine Erfahrungen gemacht mit Unternehmen, für die ich lieber nicht arbeiten wollte. Ja, und ja. Bin dann irgendwann bei der Deutschen Post DHL gelandet, dort zunächst als Berater und dann später durfte ich meine erste leitende Finanzfunktion bei einer Tochtergesellschaft der Deutschen Post wahrnehmen. Und dann hast du immer wieder in deinem Leben, fragst du dich, willst du jetzt dein Leben lang Pöstler bleiben oder möchtest du was anderes machen? Und dann habe ich mich einfach mal wegbeworben. Damals bin ich zu eBay nach Berlin gegangen. Es war auch ein räumlicher Wechsel. So fing so ein bisschen meine digitale Marktplatzkarriere an. Das war 2008 und konnte mich dann innerhalb von eBay mehrfach verändern und habe auch mehr Verantwortung wahrnehmen können. Und mit eBay konnte ich dann umziehen oder eBay hat mich gefragt, willst du nicht umziehen von Berlin in die Schweiz? Es gab dann einige Aktivitäten im Raum Bern und dann war der räumliche Wechsel in die Schweiz perfekt damals. Und
cool.
Ich habe also 7 Jahre bei eBay verbracht und dann irgendwann habe ich mich neu orientiert und bin bei der Muttergesellschaft der schweizerischen Scout-Gruppe, Renier heißt die Firma, gelandet. Dort habe ich auch digitale Firmen betreut im Beteiligungsmanagement und im Beteiligungscontrolling. Interessanterweise war eben Scout eine der Beteiligungen, die ich mitbetreut habe, damals von der Muttergesellschaft aus. Und als dann da eine CFO-Stelle vakant wurde, da konnte ich mich bewerben intern und bin zu Scout in die Schweiz gekommen. Und von dort aus dann eben in die Swiss Marketplace Group durch einen Betriebsübergang, der vor 3 Jahren stattfand. Also ich glaube, was wichtig war für mich persönlich ist, sich innerhalb eines Unternehmens zu beweisen, dort auch mehr Verantwortung und den nächsten Karriereschritt nicht nur durch permanenten Wechsel in andere Firmen, sondern innerhalb eines Unternehmens. Das war für mich immer wichtig, auch ein bisschen Sitzfleisch zu beweisen, zu schauen, man beißt sich durch und man zeigt auch die Bereitschaft. Und dann eben diese räumlichen Veränderungen, teilweise auch nicht ganz leicht, weil da war auch noch eine Familie mit betroffen, die sich anboten und dann immer Neues kennenlernen wollen und neugierig sein, das war so ein bisschen die Rezeptur,
voll, ja.
die da eine Rolle gespielt hat in meinem Leben und Werdegang. Genau.
Ja, ist ja spannend, weil du auch sagst, so dieses Berufshopping, das ist natürlich auch mal eine ganz gute Strategie, aber man muss immer genau hinschauen, auch an alle da draußen, die zuhören, wenn man auch auf LinkedIn unterwegs ist, wie du gesagt hast, René, dann Autoscout und jetzt wieder ist das Marketplace, das hängt zusammen, also es ist nicht so, dass du da quasi hin und her gesprungen bist, sondern es war der Mutterkonzern, du warst quasi schon so im Beteiligungsbereich aktiv. Kurze Rückfrage, ab wann warst du so in der Finance-Rolle? War das bei eBay auch schon alles Finance, oder?
Ja, also interessant, also mein erster Job nach dem Studium, da war ich Controller und bei einem Textilunternehmen im Raum Aachen. Das hat mir nicht so besonders gefallen, ich fand das langweilig. Und dann habe ich nochmal ein MBA gemacht in England. Mhm. Und als ich dann zurückkam, wollte ich kein Finanzen mehr machen. Und dann bin ich bei der Deutschen Post im Inhouse Consulting gelandet wollte irgendwie mal schauen, eine Zeit lang als Berater agieren. Und dann hat es mich aber dann doch wieder zurück in den Finanzbereich geholt, nach ein paar Jahren Inhouse Consulting und Business Development. Und seit der Zeit, also das ist seit 2005, arbeite ich eigentlich dann unentwegt im Bereich Finanzen. Und dann war natürlich da meine Zielsetzung, ich bin dann so ein bisschen über den Controlling oder FP, ja, Controlling Track reingekommen, dann war ich kaufmännischer Leiter und irgendwann war es dann klar für mich, dass ich in Richtung CFO weitergehen möchte. Ne? Ich habe dann noch Head of Controlling gemacht, Head of Accounting gemacht, in verschiedenen Bereichen. Es gibt ja so unterschiedliche Einfallwinkel in die Finanzprofession, auch sehr stark jetzt gerade im digitalen Bereich über den analytischen Zweig, aber in meinem Fall ging es dann mehr über den klassischen Accounting- und Controlling-Bereich. Und ja, und dann hat es mich dann irgendwann festgehalten dort. Ich glaube, du kannst dich dann auch nicht mehr glaubhaft, wenn du dann irgendwie 15, 20 Jahre Erfahrung hast, dann nochmal entfernen aus diesem Bereich. Und das hat mir auch Spaß gemacht.
Cool, ja. Aber gab es irgend so einen Moment in deinem Werdegang, wo du sagst, so, ja, jetzt will ich CFO werden? Oder war das irgendwie anders getrieben? Kannst du dich da erinnern irgendwie?
Ja, also die Idee, CFO zu werden, hatte ich mit ungefähr mit 40. Ich bin jetzt 55. Ich wurde CFO mit 48. Also ich würde sagen, das ist eher später als früher. Also ich kenne auch CFOs, die 35 oder 38 sind. Und mit 40 war mir klar, dass das mal so mein langfristiges Ziel sein kann. Ja, aber ich habe das nie verbissen verfolgt, sondern man muss auch Geduld haben. Und ich finde, das ist auch eine Tugend, die nicht zu unterschätzen ist.
Ne? Ja, und man muss natürlich auch, heutzutage ist natürlich auch der CFO oftmals auch dann drei Leute, ein Startup, dann ist halt einer CFO, dann ist man auch schon CFO, aber muss man natürlich auch in Relation sehen, was für ein Unternehmen das erste ist, wo man dann CFO wird, von der Größenordnung und so.
Das stimmt.
Genau. Gab es irgendwelche speziellen Meilensteine oder auch Personen in deinem Werdegang, wo du sagst, die waren besonders wichtig auch, jetzt nicht unbedingt nur für das C-Level-Thema, aber halt so allgemein?
Du, meine jeweiligen Vorgesetzten haben immer eine Rolle gespielt bei meinem Werdegang. Ich erinnere mich, dass ich auch Fehler gemacht habe und wie jeder und froh bin, dass es keine negativen Konsequenzen für mich gab. Mir war immer wichtig zu meinen Vorgesetzten, irgendwann waren das eben keine Finanzer mehr. Und dann, wenn du dann eine gewisse Verantwortung hast, dann berichtest du eben an einen CEO oder an einen Spartenleiter, der eher, sag ich mal, das Business verantwortet. Da eine große Nähe zu den jeweiligen Personen aufzubauen und eben auch miteinander auf Augenhöhe und auch über fachliche Themen reden zu können. Das war immer mein Wunsch. Also das, was ich tue, muss ich auch verstehen und auch das Business, in dem ich agiere, muss ich verstehen. Und ja, und deswegen gibt es da schon ein paar Leute, die mich einfach auch weitergebracht haben, weil ich habe erkannt, was bedeutet es, strategisch zu arbeiten, visionär zu arbeiten. Ich habe auch gelernt, mit Unschärfe umzugehen und mit verschiedenen Stakeholders, die auch unterschiedliche Interessen verfolgen. Und das sind dann die Momente, wenn du gute Leute dabei beobachten kannst, wie sie in solchen Situationen gut agieren und klug agieren. Das sind dann die Momente, die dich auch weiterbringen.
Absolut. Ja. Hast du so in deiner Entwicklung dann speziell auch gesagt, boah, in diesem Bereich muss ich mich weiterentwickeln und hast dann so einen konkreten Schritt gemacht, also irgendwie so ein Training oder irgendwas besucht oder so, weil du sagst, mit Unschärfe umgehen oder Stakeholder-Management sind dann vielleicht so Fähigkeiten, die man aus der fachlichen Laufbahn vielleicht dann nicht kannte. Speziell mit Unschärfe umgehen, hast du hier vor.
Das wirst du an keiner Uni lernen. Aber irgendwie, wir haben nicht alle den perfekten Plan und wir können auch nicht immer auf den Knopf drücken und sagen, das ist die Antwort auf unser Problem. Also wir reden. Aber ja, ich habe immer wieder für mich auch Weiterbildung, berufliche Qualifikation war für mich immer wichtig. Also ich habe dir, glaube ich, gerade gesagt, nach 3 Jahren Controlling-Tätigkeit habe ich mein Auto verkauft, meine Wohnung abgemietet und bin nach England gezogen.
Ja.
Das war damals, in den 90er Jahren, war das nicht so üblich. Und das war schon nochmal ein Abenteuer. Ich habe dann ein MBA gemacht, habe das überhaupt nicht bereut. Das hat mich weitergebracht. Und selbst da vor ungefähr 7 Jahren habe ich noch mal eine Weiterbildung in Oxford gemacht, wo ich dann auch relativ viel immer hin und her fliegen musste. Und das war spannend, das war interessant und das hat mir geholfen, ja, einfach auch mein Wissen abzudaten. Denn wenn du von der Uni kommst, und ich bin jetzt 30 Jahre weg von der Uni knapp, die Welt dreht sich weiter. Ne? Und also ich musste mich dann schon wundern, als ich zuletzt dann noch in Oxford studiert habe, wie viele Nobelpreise dann mit irgendwelchen Theorien gewonnen wurden, die ich alle nicht kannte. Und dann ist es schon nochmal ganz nett, da reinzuhören und zu schauen, was hat sich da getan in der Welt. Und gerade auch der Bereich Finanzen ist ja gerade dabei, sich sehr stark zu verändern und zu digitalisieren. Und da muss man schon investieren. Und da gehört für mich Lesen dazu und Seminare und all diese Dinge.
Absolut. Hast du so besondere Sachen, die du hervorheben würdest, wie zum Beispiel irgendein Seminar oder irgendein Buch oder sowas in der Art, wo du sagst, so das war richtig gut, du kannst weiterempfehlen?
Also ich denke, dass mein Corporate Finance oder Strategy and Finance Diplom in Oxford hat mich gerade im Bereich Corporate Finance nochmal weitergebracht. Und was ich dann auch nochmal gemacht habe, auch mit der Erfahrung, die ich hatte, ich habe ein paar Strategiebücher gelesen. Und es ist interessant, du kannst dasselbe Buch 20 Jahre später lesen und du findest natürlich einen komplett anderen Zugang dazu, mit Erfahrung auch. Und und da habe ich wirklich noch mal eine Reihe von Fachbüchern gelesen, die mir Spaß gemacht haben. Ja, aber zu deiner Frage, ich bin ein bisschen faul, wenn es darum geht, jetzt dicke Bücher zu lesen, Business-Bücher oder Ratgeber in dem Bereich, da bin ich eher zurückhaltend. Aber ich lese eine Reihe von Fachartikeln immer
wieder mal. Ja, das eine ist immer das Lesen, da hatten wir, glaube ich, auch mal im Podcast die Unterhaltung drüber, und das andere ist das Anwenden. Theoretisch kannst du so ein Fachbuch aufschlagen, dann liest du 2 Seiten und hast eigentlich Hausaufgaben für 2 Jahre. Muss das mal umsetzen, die Sachen anwenden und so. Ich glaube, gerade so bei so Weiterbildungsbüchern und Non-Fiction-Büchern, da machen sich die Leute immer zu viel Stress, dass sie es fertig lesen und dass sie noch ein Buch lesen und so. Derweil reicht es auch, ein Kapitel sich anzugucken und das dann versuchen, wirklich umzusetzen.
Ja, das ist dir zusammenfassen von einem AI-Tool. Genau.
Zusammenfassen lassen, aber dann musst du es immer noch umsetzen. Die Hausaufgaben muss zumindest heute immer noch selber machen. Jetzt hat man schon so durch die Anekdoten, hat man schon so ein paar Sachen gelernt, die sozusagen also als Tipps oder als Best Practices interpretiert werden konnten. Zum Beispiel das Thema mit Unschärfe umgehen, Stakeholder Management, dass natürlich die Nähe zu den Vorgesetzten sehr wichtig ist auf dem Weg ins C-Level. Aber gibt es irgendwelche Sachen, die du jetzt nochmal so speziell hervorheben würdest, einfach auch aus deinem Alltag, aus deinem Werdegang, wo du sagst, das sind die Sachen, die mir im C-Level sehr, sehr gut geholfen haben oder was ich daraus gelernt habe, so aus der Zeit?
Ja, da gibt es eine Reihe von Themen. Ich glaube, auf der fachlichen Seite muss man natürlich schauen, man muss sein Handwerk verstehen. Also wenn wir beispielsweise eine Financial Performance miteinander besprechen, das gibt monatliche Sitzungen dazu, dann bist du gut vorbereitet, du kennst deine Zahlen, du kennst auch die Ursache-Wirkungsbeziehungen. Wir haben beispielsweise bei uns im FP&A-Team haben wir Treiberbäume entwickelt, um wirklich auch genau unsere Geschäftslogik auch abzubilden und versuchen dann auch, und zwar nicht nur, um es selber zu wissen, sondern für das allgemeine Verständnis von Abweichungen Klarheit zu schaffen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir erst einmal die Dinge sauber verstehen und darstellen können, um dann um Weiteres zu diskutieren.
Total,
wenn ich so an das Thema Financial Performance denke, dann glaube ich, müssen wir gut organisiert sein und gut vorbereitet sein. Das ist ein wichtiges Thema. Aber dann, wenn man dann weiterschaut, dann muss man natürlich immer wieder auch bereit sein, zuzuhören, auch Dinge zuzulassen. Kann ja nun auch durchaus sein, dass mal ein Planungsfehler entstanden ist, auch auf der Seite von Finanzen. Es gibt sicherlich auch immer wieder Gründe, die man dann verstehen muss und partnerschaftlich lösen muss. Und dann heißt es natürlich am Ende, Maßnahmen und Entscheidungen zu treffen. Also ja. Was wollen wir tun? Wie wollen wir gegensteuern? Was lernen wir aus Dingen? Wie wollen wir priorisieren? Dann gibt es häufig wieder neue Dinge, die man dann besprechen muss. Und dieser Zyklus muss gut gemanagt sein, genau wie wir unsere Prozesse gut managen müssen. Und das ist das Handwerkszeug, was du als CFO lernen musst. Und das dauert eine Zeit lang, bis du das wirklich auch verstanden hast.
Ich finde, Treiberbäume ist echt ein gutes Beispiel. Ich komme ja auch aus Unternehmensberatung, deswegen das war so mein Handwerkszeug, ein Treiberbaum und dann ein Geschäftsmodell, ein Excel dahinter bauen, was diesen Treiberbaum abbildet. Und dann kann man basierend auf dem dann auch Target Operating Model und Prozesse und so weiter aufbauen. Das ist was total unterschätzt wird, weil die Leute manchmal sagen, ja, ich weiß schon Umsatz, wo der herkommt und was da getrieben wird, aber das ändert nochmal, finde ich, komplett die Sicht auch auf die KPIs, die man sich anschaut, weil es ist ja zum Beispiel auch immer ein Unterschied, schaue ich mir Input-KPIs an oder Output-KPIs. Mhm. Ich finde persönliche Meinung, Input immer wichtiger, weil Output kann man oft nicht beeinflussen, aber Input schon und Output und Input hängen ja zusammen. Und deswegen finde ich, ist das ein super Tipp, dass man sich natürlich auch mal die Treiberbäume dahinter anschaut. CFO ist ja auch manchmal der Spielverderber so am Tisch oder muss es sein? Mhm. Ist es was, wo man sich dann dran gewöhnen muss, dass man halt die anderen challenged am Tisch? Oder ist es was, ja, wie gehst du damit um? Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch nicht so Spaß macht.
Nein, also die Rolle, man darf nur nicht den Fehler machen, die Rolle einseitig als Chief Spar Officer zu definieren. Also du kannst natürlich immer sagen, geht noch weniger, aber es gab ja auch schon Unternehmen, die sich kaputt gespart haben. Und wir sehen es auch bei uns im Business. Wir brauchen eine gewisse Marketingintensität auch, um gesunde Plattformen und Marktplätze zu unterhalten. Du brauchst immer wieder neue User, neue Seller, die auf den Marktplätzen akquiriert werden müssen. Das kostet auch Geld. Und ich glaube, da muss man ein gutes Mittel finden. Aber ja, man muss auch die Rolle eines Challengers einnehmen. Und auch wenn es gut läuft, heißt das nicht, dass es nicht auch noch besser laufen könnte. Und wenn es schlecht läuft, dann muss man auch zusammenstehen und schauen, was kann man an Maßnahmen mobilisieren. Und häufig geht es dann auch darum, Maßnahmen zu ergreifen, die eben nicht nur da, wo das Problem auftritt, getroffen werden, sondern im weiteren Umfeld. Man muss sich gegenseitig helfen. Wir sind ein Business, wir haben verschiedene Segmente, die laufen unterschiedlich gut. Und da muss man sich aushelfen, wenn man ein Ziel erreichen will, ein Gesamtziel erreichen will. Und dann geht es natürlich auch darum, zusammenzuarbeiten, übergreifend. Und das macht mir auch Spaß.
Ja, ich glaube, ein Keyword ist da so auch emotionale Intelligenz, ne, im C-Level. Das ist was vielleicht so in früheren Jahrzehnten, 70er, 80er Jahre, da war das nicht so wichtig und auch nicht so notwendig, finde ich, weil da war Erfolg einfach durch andere Parameter geprägt und dementsprechend passt sich der Mensch natürlich dem an. Mhm. Jetzt so in Zukunft, so vielleicht, wenn wir jetzt so auf 2030 zulaufen, da wird sich wahrscheinlich die C-Level-Rolle mal enorm drehen. Ne? Wenn du nämlich jemanden brauchst, der emotional intelligent ist, könnte man theoretisch sagen, jemand, der das in die Wiege gelegt hat, kann das ja theoretisch schon mit 20 sein. Oder der müsste gar nicht unbedingt aus der Branche kommen, wo ich hin will. Was glaubst du, wie sich die Rolle des C-Level-Managers oder der Managerin so in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren ja noch entwickeln wird? Wie sehen die so aus, die Leute? Also im Sinne von, wie alt sind die? Wo kommen die her? Was können die gut?
Also ich glaube, was die Leute müssen, eines müssen sie können. Sie müssen sich auf die Geschwindigkeit da draußen und auch da drinnen einstellen können. Also die Zeiten, dass da irgendwie so ein gut gekleideter Mann seine Werte oder seinen Kanon über Jahre hinaus runterbetet, das ist, glaube ich, ein bisschen vorbei. Also wir haben zum Beispiel jetzt bei uns im Team die Anforderung, wie gehen wir mit AI um? Ja, also das ist Artificial Intelligence kann auch eine Bedrohung sein, aber das kann, und zwar für viele Industrien, aber eben auch ein Enabler. Ne? Mhm. Also wenn man sich zum Beispiel darüber nachdenkt, dass viele unserer Entwickler jeden Tag Tools nutzen und Code eigentlich prompten können jetzt. Ja. Ne? Hast das wahrscheinlich schon mehrfach an anderer Stelle besprochen. Und also wenn wir hier, das ist eine riesige Opportunität und auch ein Risiko, für mich ein beherrschbares Risiko, aber auch ein Risiko, auf das wir eingehen müssen, obwohl wir vielleicht gar nicht so unmittelbar nah an den Themen dran sind. Mhm. Und du musst dann auch so eine Organisation ja, Vision und Raum geben, so etwas zu embracen und eben auch an solchen Themen wirklich konsequent zu arbeiten. Und das, finde ich, ist so eine Sache, das wird wahrscheinlich immer wichtiger werden in Zukunft. Wie gehst du, also heute ist es für uns wichtig zu verstehen, was macht Google, ändern sie ihren Algorithmus, ändern sie irgendetwas, was für den ganzen Search-Bereich von großer Bedeutung ist, ja. Was machen andere Wettbewerber? Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich Fail. Also ich glaube, wir müssen heute viel agiler schauen und viel mehr probieren und vom Ansatz her einfach auf Sicht fahren und nicht diese langen 5-Jahres-Strategiepläne erarbeiten, die wir dann um jeden Preis abarbeiten wollen. Also ich spüre das einfach bei uns, dass wir in der Phase, in der wir jetzt sind, und das wird wahrscheinlich überall der Fall sein, ne? Wir müssen einfach sehr agil sein, und das hat natürlich dann für meinen Kernbereich dann wieder auch eine Bedeutung. Wie gehen wir mit finanziellen Plänen um?
Total.
Und wie genau müssen die sein? Und wie viel Arbeit steckt da eigentlich da drin, wenn wir wissen, dass es morgen sowieso alles wieder anders? Und wie kann man eigentlich da auch als Team agiler und effizient agieren? Mhm. Also das sind so Dinge, glaube ich, die immer wichtiger werden. Und wenn ich so an 2000, du hast es gerade gesagt, 30 denke, dann glaube ich, sind wir gerade so, was das Thema Artificial Intelligence angeht, sind wir wahrscheinlich noch mal Meilen weiter als heute. Und wir alle wissen noch nicht genau, wie die Welt 2000 oder die digitale Welt 2030 aussieht. Ja.
Total. Ja, das war jetzt ein guter Kickoff, habe ich dir im Vorhinein gar nicht so verraten, aber wir werden jetzt in 2025 auch mit der Community, der C-Level Manager, so ein bisschen erarbeiten, wie sieht die Persona aus eines 2030 C-Level Managers. Mhm. Wir haben am 6.1. unser Event gehabt, muss ich jetzt sagen, weil die Episode kommt später, ich darf da nicht durcheinander kommen, aber da waren die erste Kohorte meiner Podcast-Gäste zusammen und hat auch darüber gesprochen, wie so eine C-Level Managerin oder ein Manager 2030 aussieht, und who knows, am Ende ist es eine KI, ne? Man weiß es nicht.
Ja, auszuschließen ist es nicht. Ne? Wir haben ja vorhin, bevor wir hier zusammenkamen, schon darüber gesprochen, ob man allenfalls nicht vielleicht doch einer KI unter gewissen Umständen mehr vertrauen kann als einem Menschen. Ja, das, ich weiß es nicht, aber absolut.
So, ja, voll. Also es ist so und bleibt irgendwie auch ein Tool, und das sitzt mit am Tisch, oder das müssen die Leute, die am Tisch sitzen, halt beherrschen. Und solange das, glaube ich, in einem gesunden Maß der Fall ist, braucht man auch keine Angst davor haben. Absolut. Und ich glaube, das war ein ganz gutes Ende jetzt auch. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Würdest du noch irgendwas hinzufügen? Aber ich glaube, die Tipps waren sehr, sehr gut, und da haben die Leute, die bis jetzt herzugehört haben, echt viel gelernt.
Du, alles gut. Vielen Dank für deine Zeit.
Top. Ja, wer jetzt auf jeden Fall noch was hat, der kann dann gerne auch einfach direkt auf dich zukommen oder auf mich. Ich link unten mal natürlich unsere LinkedIn-Profile wie immer, dann könnt ihr es versuchen. Und wer eine Intro möchte und seriös ist, dann mache ich das natürlich auch.
Vielen Dank.
Super, dann herzlichen Dank dir, Boris, dass du dabei warst. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, hier zu Gast zu sein. Und alle, die bis jetzt durchgehört haben, wie gesagt, schickt uns entweder eine Bewertung, einen Kommentar, Feedback, Kritik. Gerne auch direkt. Ich weiß, die Plattformen geben mittlerweile sämtliche Funktionen her, wo ihr das sozusagen ins Nirvana posten könnt. Aber mich freut es auch immer, wenn ihr direkt auf uns zukommt. Und dieses Format ist ja nur möglich, weil ich das als Hobby betrachte und das Ganze von meinem Arbeitgeber auch unterstützt wird. Insofern schaut gerne mal auf atreus.de vorbei. Wenn euch die Fragestellung, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen rumtreibt, das können dann auch sehr thematisch komplexe und schwierige Vorhaben sein, Transformationsprogramme, wir haben es vorher gehört, Aufbauarbeit, CRM-Systemeinführungen, alles Mögliche, kommt gerne auf mich zu. Wir können mal miteinander sprechen. Manchmal hilft auch nur das Gespräch, und in anderen Fällen hilft auch unser Talentpool. Dort sind die richtigen Kompetenzen hoffentlich dann auch zur richtigen Zeit verfügbar. Und Boris, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Danke.